Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Jetzt ist es soweit, ich darf Tobi zu mir hochbitten. Ich möchte ihn euch vorstellen. Das ist Tobi Werner. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Julian.
Tobi, du bist verheiratet, du hast deine Frau heute mitgebracht, aber ihr seid nicht von hier. Woher kommt ihr und warum stehst du jetzt heute hier bei uns auf der Bühne?
Ja, wahnsinnig viele Fragen auf einmal. Also, wir kommen aus Stuttgart, aus dem schönen Schwabenland und ich bin heute hier quasi als Revanche-Aktion, weil wir euren Christoph mal ausgeliehen haben vor zwei oder drei Wochen. Da hat er bei uns in Stuttgart gepredigt und jetzt kommt quasi die Retourkutsche.
Okay, schön. Hoffentlich hat der Christoph das gut gemacht, dass du das hier auch richtig toll machst heute bei uns. Aber ich bin sicher. Super. Okay, also du kommst aus Stuttgart und was machst du beruflich? Ich weiß, du bist Musiker. Der Titel heißt ja heute der Schlagzeuger. Erzähl doch mal, was du da so genau treibst.
Ja, also von Beruf bin ich tatsächlich Schlagzeuger, aber ich spiele jetzt nicht nur Schlagzeug, sondern ich gebe auch Schlagzeugunterricht, spiele mit verschiedenen Bands und habe ein Studio, also ein Musikstudio und da arbeite ich auch als Produzent. So zwischen diesen drei Dingen spielt sich mein freiberufliches Musikerdasein ab und nebenberuflich leite ich noch eine junge Gemeinde in Stuttgart, die nennt sich Jesustreff und das gehört aber auch so ein bisschen zu meinem Beruf dazu.
Okay, ich möchte gerade nochmal beim Musiker einhaken. Du sagst, du machst das so nebenberuflich. Du spielst aber auch in einer Band, weiß ich. Sag uns da auch was drüber und vor allem, was macht ihr für eine Art von Musik? Was spielt ihr?
Also Musik mache ich tatsächlich nicht nebenberuflich, sondern hauptsächlich Gemeinde mache ich so als Hobby, mehr oder weniger. Und ich spiele in verschiedenen Bands. Also zum Beispiel eine heißt Gracetown. Wir haben jetzt viel mit Jesus House und so weiter gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier bis Würzburg ankam, haben wir in Stuttgart in der Porsche Arena eine Woche gespielt und wir sind auch jetzt morgen zum Beispiel wieder hier in der Gegend unterwegs, morgen Abend in der Rhön, also irgendwie so ein Camp, da spielen wir mit Gracetown und ansonsten habe ich noch ein Jazz-Trio, da spielen wir bei allen möglichen Firmen, Events und Geschichten oder auch auf 40. Geburtstagen oder 50., wenn ich euch so angucke. Und genau, da kann man uns einladen. Also total unterschiedliche Dinge mache ich.
Okay, also nicht nur christliche Musik, du machst alles querbeet.
Ja.
Okay. Und Produzent bist du auch mit einem eigenen Tonstudio. Was muss man sich darunter vorstellen? Was produzierst du? Gibt es da irgendwas, was so allgemein bekannt ist?
Also ich habe ein Tonstudio mit einem Freund zusammen in Stuttgart und wir machen viel im christlichen Musikbereich, also gerade zum Beispiel diese Gracetown-CDs von unserer Band haben wir zuletzt aufgenommen oder auch für diese Feiert Jesus-Serie machen wir ab und zu Platten. Also jetzt zum Beispiel gerade diese Woche müssen wir eine fertig kriegen jetzt, die nennt sich Feiert Jesus Experience und es geht so ein bisschen...
Müssen wir mal reservieren?
Ja, können wir schon mal vorbestellen, die kommen da beim Hensler Verlag raus und es geht so ein bisschen drum, so ein bisschen loungige oder ambient-mäßige Worship-Musik drauf zu haben, die man ja zum Beispiel während dem Auto fahren oder während dem Joggen oder während dem offenen Sofa sitzen hören kann.
Also Chill-Musik quasi, also klingt echt cool, Hammer. Ich habe gelesen, du bist irgendwie mit Fußball ganz eng verwurzelt. Was verbindet dich mit Fußball? Was hast du damit zu schaffen?
Ich bin natürlich selber ein sehr bekannter Fußballstar.
Also Autogramme später.
Ja, wir haben tatsächlich vom Jesustreff aus eine Mannschaft und spielen auch in so einer, könntet ihr auch mitmachen, wir spielen in einer christlichen Fußballliga quasi mit bei uns. Allerdings nur in Württemberg findet die statt. Und ansonsten bin ich leidenschaftlicher Fan des VfB Stuttgart und hoffe dieses Jahr auf eine bessere Saison als letztes Jahr. Und das ist aber auch hauptsächlich so, weil ein Freund von mir da beim VfB mitspielt und das heißt, ich fiebere immer mit und feuere den an.
Und wer ist dieser Freund? Jetzt bin ich neugierig.
Da ist Kakao und ist auch noch deutscher Nationalspieler.
Ist bekannt, ja? Wow, richtige Berühmtheit haben wir heute hier. Merk schon. Super. Okay, Jesustreff in Stuttgart, das ist noch eine Frage, hast du angeschnitten. Das ist eine Gemeinde und du bist auch Mitbegründer, wenn ich das richtig weiß. Und arbeitest da auch mit, nebenberuflich. So ein bisschen, genau. Erzähl da vielleicht auch noch mal ein paar Worte drüber.
Wir haben vor 10 Jahren... mit dem Jugendkreis zusammen überlegt, da waren vielleicht so 10 Menschen, wie müsste ein Gottesdienst oder eine Kirche aussehen, in die wir gerne gehen würden. Und was für Filme müssten da laufen und so. Nee, also wie müsste das sein? Und dann haben diese 10 Leute mit mir zusammen überlegt und wir haben dann Sonntagabendgottesdienste begonnen. Und jetzt hat sich in diesen letzten 10 Jahren daraus quasi sowas wie eine Gemeindebewegung entwickelt, nennt sich Jesus-Treff. Und wir feiern jetzt momentan immer 2 Gottesdienste am Sonntag, also heute Nachmittag, normalerweise um 16.30 Uhr und um 19 Uhr. In einem alten Kirchengebäude in Stuttgart Nord und zu uns kommen hauptsächlich junge Erwachsene, so 400 pro Sonntag.
Okay, na dann müsstest du dich bei uns ja wohlfühlen, ist ja ähnlich, also ist echt ganz spannend. Wir freuen uns nachher ganz viel von dir jetzt noch zu erfahren.
Bei uns zu Hause auf dem Klo gefunden, in Schwaben, die Neon, allein unter Freunden oder andere Ausgabe noch. Kennst du zu viele Leute? Freunde, Netzwerke, Kontakte, Gemeinschaft, die Zeitschrift Neon greift auf, was uns beschäftigt. Wo gehöre ich denn eigentlich dazu? Wie steht es um meinen Freundeskreis? Wie viele Facebook-Freunde habe ich? Und die Frage, die sich daran anschließt, ja, kann ich diese 1000 Leute, die mich geaddet haben, eigentlich allen Ernstes Freunde nennen? Heute Morgen in der City Church ist es anders, ganz anders als in einem Internetnetzwerk. Wir sehen uns hier, wir sind echt da, ja, wir sind wirklich hier zum Anfassen und wir sind auch hierher gekommen, weil wir irgendeine Art von Gemeinschaft oder irgendeine Art von Freundschaft erleben wollen. Aber man kann sich ja auch fragen, was ist an dieser Gemeinschaft jetzt eigentlich anders? Warum bin ich hier? Und warum bist du hier? Und was hat dich hierher gebracht? Was ist so anziehend an dieser City Church, Kirche für die Stadt ist Kirche im Kino, Gemeinschaft? Oder, könnt ihr auch ein bisschen genereller fragen, was macht sie denn eigentlich aus, diese Gemeinschaft der Christen? Ich und er, so heißt eure Themenreihe in diesen 3 Wochen, was ist es eigentlich für eine Freundschaft so zwischen mir und Gott? Um das herauszufinden, habt ihr einen Urwalddoktor eingeladen, einen König und einen Schlagzeuger. Ganz schön mutig, muss ich sagen, wenn ihr euch von den 3 Typen was über ich und er erzählen lasst. Aber nichtsdestotrotz, ich würde heute gerne dieser Frage mal nachgehen. Was ist das Charakteristische an einer christlichen Gemeinschaft? Und wenn wir jetzt von Christen reden, dann fängt ja das Problem schon an. Ne? Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Christen. Ich meine, es gibt ja nicht nur die evangelischen Christen und die katholischen Christen, sondern es gibt auch noch die evangelisch-freikirchlichen Christen und die freie evangelischen Christen. Zudem noch die volksmissionarischen Christen, die Baptisten, die Methodisten, die Adventisten, die Altpietisten. Und wenn man das so hört, dann muss man sich ja eigentlich fragen, wieso gibt es denn um alles in der Welt so viele unterschiedliche Christen? Wenn die so viele Untergruppen gründen, sollten sie nicht alle eher denselben Namen bekommen? Vielleicht die Angepissten. Allerdings noch bevor die Nachfolger dieses Jesus von Nazareth den Namen Christen bekamen, da wurden sie interessanterweise ja ganz anders genannt. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Da heißt es nämlich die Anhänger des neuen Weges. Oder die des Weges sind. Also die Apostelgeschichte redet davon, dass wir Anhänger des neuen Weges sind und also nicht Anhänger einer neuen Lehre oder der frohen Botschaft oder Mitglieder der Kirche. Und tatsächlich steht auch nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern die ganze Bibel ist voll mit Hinweisen auf dieses Prinzip, auf dem Weg zu sein. Und deshalb möchte ich heute mal die Überschrift über meine Predigt folgendermaßen nennen, weil das etwas ist, was ich in meinem Leben mit Gott gelernt habe. Ich und er gemeinsam auf dem Weg. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht hier stehen, wenn ich dir nur ein bisschen was von mir heute Morgen erzählen wollte. Mein Anspruch ist eigentlich, dass diese Botschaft jetzt ganz besonders auch für dich gilt. Du bist eingeladen, mit Gott auf dem Weg zu sein. Und du bist eingeladen, in der Gemeinschaft der Gläubigen, ganz konkret hier in Würzburg in der City Church, mit unterwegs zu sein. Und weil Gott uns dazu einlädt und weil wir ihm jetzt begegnen wollen, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Gott, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass du jetzt hier bist und dass wir dir begegnen können. Bitte rede zu uns, so dass wir es verstehen. Benutze meine Worte dazu, dass es nicht nur in die Ohren reinkommt, sondern bis in die Herzen plumpst. Und hab jetzt irgendwas für uns persönlich dabei, dass wir anders von hier weggehen, als wir reingekommen sind. Amen. Also woher kommt dieses Prinzip, gemeinsam auf dem Weg zu sein? Wir kennen das aus der Bibel schon, aus dem Alten Testament. Da werden Abraham und Sarah zum Beispiel zur Pilgerschaft berufen. Und das Volk Gottes, das war zu allen Zeiten unterwegs. Am Anfang stand nicht der Tempel, sondern das transportierbare Zelt der Begegnung. Und auch Jesus ruft später nicht zum Nachsitzen, sondern zur Nachfolge auf. Seitdem ist also, ich glaube, kein Standpunkt, den ich einnehme, sondern eine Bewegung, auf die ich mich einlasse. Seitdem ist Glaube also kein Standpunkt, den ich einnehme, sondern eine Bewegung, auf die ich mich einlasse. Christen sind die, die des Weges sind. Und man muss noch dazu sagen, der Zeitpunkt, als diese Bezeichnung für die Christen entstand, das war politisch gesehen keine so ganz einfache Situation. Das Römische Reich, das Imperium Romanum, beherrschte zu diesem Zeitpunkt bereits den gesamten Mittelmeerraum. Der Kaiser war der Chef und er duldete eigentlich so gut wie niemanden neben sich. Und in dieser diktatorischen Zeit, da entstand diese Bewegung durch den Wanderprediger Jesus von Nazareth. Er sammelte 12 Männer um sich und zog durch Israel. Eine Frage habe ich schon mal an dich heute Morgen. Auf wen hättest du gesetzt? Wer den größeren Einfluss in der Weltgeschichte haben würde? Das große Römische Reich, das Imperium Romanum oder die kleine Bewegung dieses Jesus von Nazareth? Wer wird wohl den größeren Einfluss gehabt haben? Gut, 2000 Jahre später machen wir eine ganz interessante Beobachtung. Heute geben wir unseren Kindern Namen wie Peter von Petrus, dem Jesusjünger, oder Paul von Paulus, dem Apostel, oder auch mal Maria, wie die Mutter von Jesus. Und unsere Hunde heißen Cäsar und Nero. Also, was haben diese Christen, die Nachfolger dieses Jesus Christus, an sich, was ihre Bewegung auch 2000 Jahre später noch lebendig erhält? Was ist es jetzt für ein Weg, auf dem ich und er unterwegs sind oder du und er unterwegs sind? Wie sieht dieser Weg aus? Und um dem Ganzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, habe ich 4 Straßen aus meinem Leben ausgewählt, die es meiner Meinung nach im Leben eines Christenmenschen zu begehen gilt. Erste Straße, ich glaube, wir Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolger laufen auf der Straße der Erkenntnis. Ich sehe 2 Männer auf dieser Straße laufen. Wir lesen ihre Geschichte in Lukas 24. Und diese beiden Männer, die sind absolut entmutigt. Sie sind ernüchtert, sie sind desillusioniert vom Leben. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihm zugehört und sie haben gedacht, er wäre der Retter. Und deshalb haben sie ihr ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt. Aber dann sahen sie, wie dieser Jesus starb. Sie dachten, Jesus wäre auf diese Erde gekommen, um ein politisches Königreich aufzubauen, Stichwort Imperium Romanum, das die Lebensumstände verbessert. Und dann war er tot. Ich glaube, diese Männer haben nicht wirklich verstanden, warum Jesus auf diese Erde kam. Genauso wie einige Menschen von uns heute nicht wirklich verstehen, warum Jesus kommen musste. Wir sind ja eine Generation im christlichen Abendland, die viel gehört hat, die viel gelesen hat, die von ihrer Geschichte zehrt. Martin Luther, die Reformation. Und du hast wahrscheinlich auch sehr viel darüber gehört. Von anderen Menschen, die dir davon erzählt haben. Spätestens im Rallye-Unterricht, in Predigten aber auch, in Bibelarbeiten. Und das ist auch gut. Aber noch besser ist es, dass wir aus erster Hand erfahren, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Dass wir ihn erkennen. Also diese beiden Männer auf der Straße, die waren so entmutigt, dass die Bibel sogar sagt, sie haben den auferstandenen Jesus nicht mal erkannt, als er neben ihnen auftaucht. Und sie gingen gemeinsam auf dieser Straße und sie haben miteinander geredet. Aber erst, als sie dann zu Tisch saßen und das Brot brachen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. In der Bibel ist es die Straße nach Emmaus, von der diese beiden Männer sagen, hat unser Herz nicht gebrannt, als er mit uns auf dem Weg redete? Hat unser Herz nicht gebrannt, als er mit uns auf dem Weg redete? Was muss bei dir passieren, damit du Jesus erkennst? Wie kann Gott deine Aufmerksamkeit im Alltag bekommen? Und was bringt dich in deinem Leben auf diese Straße der Erkenntnis? Vielleicht ein Schicksalsschlag? Vielleicht ein Freudentag? Vielleicht ein kleines, unbedeutendes Ereignis, das du gar nicht so richtig wahrnimmst? Und doch wird dir klar, hey, Jesus läuft eigentlich neben mir. Er begleitet mich. Er ist dabei. Dann setz dich hin und nimm dir Zeit für diesen Moment und verpasst das nicht. Ich habe am 10. August letztes Jahr einen kleinen Zettel bekommen. So sieht er aus. Auf den ersten Blick jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Es steht sogar was drauf. Es steht drauf 11.30 Uhr E3W. Und das bedeutet, ich sollte am nächsten Tag, nachdem ich diesen Zettel bekommen hatte, um 11.30 Uhr auf die Station E3W des Katharinenhospitals in Stuttgart gehen, um dort die Vorbereitungen zu einer Bandscheiben-OP zu machen. Jetzt habe ich diesen Zettel aufbewahrt. Bald ist es ein Jahr her. Er ist auch etwas zerknittert, weil meine Frau ihn eigentlich schon wegwerfen wollte. Aber für mich hat dieser Zettel eine Bedeutung. Für mich ist er eine Erinnerungsstütze. Etwas, worauf ich gucken kann. Etwas, worauf ich gucken kann, um mir ins Gedächtnis zu rufen, ich bin Gott begegnet. Ich habe Gnade erlebt. Und ich habe Gott gesehen. Ich habe ihn zum Beispiel gesehen in der Bewahrung bei der Operation. Ich habe ihn auch gesehen in meiner Frau Lea, die sich super um mich gekümmert hat. Ich habe ihn auch gesehen in meinen Freunden, die mich besucht haben. Und so wurde dieser kleine Zettel, so unscheinbar wie er aussieht, zu einem Symbol der Hoffnung für mich. Was sind denn deine Begegnungen mit Gott auf der Straße der Erkenntnis? Wo hast du Gott schon mal gesehen? Vielleicht ist es für dich ein Erinnerungsfoto. Vielleicht ein Bild von einer Computertomographie. Vielleicht eine Postkarte oder ein Ring. Oder eine SMS. Ich ermutige dich, sensibel zu sein für diese alltäglichen oder besonderen Momente, in denen du Gott erlebst. Und ich ermutige dich, auf der Straße der Erkenntnis in deinem Leben diese Momente oder Symbole festzuhalten. Ich glaube, manchmal brauchen wir solche Dinge zum Anfassen und zum Anschauen, damit wir es in unserem Leben nie vergessen. Gott ist da und er will uns begegnen. Diese Erlebnisse auf der Straße der Erkenntnis, glaube ich, werden dein Leben prägen. Wenn du aufmerksam bist, wie Jesus dir begegnen möchte und wenn du dann erkennst, wer Jesus wirklich ist. Und dann wird es spannend, denn wir biegen in die zweite Straße ein. Die Straße des Lernens. Ich sehe 12 Männer auf dieser Straße. Wir nennen sie Jünger, aber wir könnten sie auch genauso gut Schüler, Lehrlinge oder Auszubildende nennen. Und diese Jungs, die haben am eigenen Leib erfahren, was es heißt, die Bereitschaft zu lernen, ist eine Grundbedingung dafür, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Jesus zum Beispiel lehrte seine Schüler ja nicht in einem Vorlesungssaal, auch nicht in einem Klassenraum und auch nicht in einem Kino. Vielmehr war er unterwegs mit ihnen. Sie lernten von ihm, indem sie mit ihm durch die Städte und die Dörfer zogen, Sie waren einfach dabei, wenn er mit Menschen sprach. Sie erlebten, wie er die Kranken heilte, wie er die Stolzen zurechtwies und wie er die Kinder segnete. Ihr Klassenzimmer war also der offene Himmel. Ihre Schulbank war das Fischerboot. Und ihr Anschauungsunterricht fand in Häusern statt, in denen sie zu Gast waren und in den Synagogen, in denen Jesus lehrte. Einmal sagte Jesus diese Sache mit dem Lernen seinen Jüngern so: Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Lernt von mir. Und das sagt er heute auch zu dir und das sagt er heute auch zu mir. Christsein ist kein Standpunkt, den wir einnehmen, sondern eine Bewegung, auf die wir uns einlassen. Eine Bewegung des Lernens. Und ich möchte heute mal ein Beispiel dafür nennen, was wir als Christen des Jahres 2011 lernen können. Und ich habe dafür eigens unseren Putzeimer aus Stuttgart mitgebracht, weil ich wusste, hier in Würzburg, der wird sowieso nicht geputzt. Eine Kehrwoche ist ein Fremdwort für euch. Aber so sieht auf jeden Fall unser Putzeimer aus. Und ich nehme um mich herum wahr, dass viele Christen in so einer Art Eimerkrise sind. Ihr Lebenseimer ist leer. Der Eimer steht jetzt mal als Bild für deine und meine geistliche Ernährung, also für die Ernährung deiner Seele, meint es. Und weißt du, unsere Welt ist so eine schnelle Welt, wenn man da nicht aufpasst, dann ist man ziemlich schnell ausgebrannt, ausgetrocknet, kraftlos und leer. Alles im Eimer. Oder besser gesagt, nichts mehr im Eimer. Kennst du das? Ich glaube, das alles wäre noch nicht mal das Hauptproblem, dass der Eimer leer ist, sondern viele Menschen, glaube ich, erwarten, dass ihr Lebenseimer von anderen Leuten gefüllt werden sollte. Aber für meine geistliche Ernährung kann ich doch nicht in erster Linie jemand anderen verantwortlich machen. Sondern es ist meine Aufgabe zu überlegen, wie mein Lebenseimer voll werden kann und wie er stetig voll bleibt. Ich glaube, Gott möchte unseren Eimer füllen, aber wir müssen ihm dafür die Gelegenheit geben. Und ich glaube, das hängt bei uns oft von sehr einfachen Entscheidungen ab und wir sind manchmal nur zu ängstlich, um diese Entscheidungen durchzuziehen. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele sagen, anhand von einigen Fragen, für die jetzt die Zeit nicht ausreicht, sie zu beantworten. Aber wenn wir diese Fragen beantworten würden, würde es uns hiermit wahrscheinlich besser gehen. Achtung. Was ist eine vernünftige Anzahl von Arbeitsstunden? Wie können wir in unserem Alltag Stille und Ruhe einhalten? Wie können wir planen, mehr mit Menschen zusammen zu sein, die uns aufbauen, statt mit denen, die uns runterziehen? Wie können wir mehr Sport treiben? Was braucht es für Veränderungen bei geistlichen Übungen und Disziplin? Zum Beispiel beim Bibellesen und beim Gebet. Weißt du, ich bin dafür verantwortlich, dass mein Eimer aufgefüllt wird. Es ist nicht das Problem deines Partners, wenn dein Eimer leer ist. Es ist auch nicht der Fehler der Weltwirtschaft oder deiner Gemeinde. Und es ist auch schon gar nicht der Fehler deines Pastors. Es ist deine und meine Herausforderung, herauszufinden, wie der Eimer gefüllt wird. Menschen mit einem gefüllten Lebenseimer, die haben ein wahnsinniges Potenzial. Ich glaube, das wäre eine Hausaufgabe für die folgenden Sommerwochen. Wie kannst du darauf achten, dass dein Eimer gefüllt bleibt? Das heißt, wie kannst du lernen, geistlich frisch und erfüllt zu leben? Soweit das Beispiel. Die Bereitschaft zu lernen ist nicht nur in diesem Punkt eine Grundtugend der Christen, sondern allgemein. Wer Jesus folgt, der bleibt bis ans Lebensende eine Lernende und ein Lernender. Eine Gemeinschaft auf dem Weg hat die Fähigkeit zu lernen. Und das ist wichtig, glaube ich, denn Gottes einziger Plan, dieser Welt zu helfen, sind wir. Gottes einziger Plan, der Welt zu helfen, sind wir. Er hat diesbezüglich auch keinen Plan B und damit sind wir bei Punkt 3. Die Straße der Berufung. In der Bibel lesen wir von dieser Straße in Lukas 10. Sie führt von Jerusalem nach Jericho. Ein Mann liegt dort am Straßenrand, weil er überfallen wurde. Einige Menschen laufen an ihm vorbei und die schauen erst hin und dann ganz schnell wieder weg. Ein Mann aber schaut hin und geht nicht vorbei, sondern er versorgt ihn, er hilft ihm, er kümmert sich um diesen Mann. Jesus erzählt diese Geschichte, um klarzumachen, was für eine Berufung wir eigentlich haben. Die Berufung heißt Barmherzigkeit. Wir sind zur Barmherzigkeit berufen. Und Francis Bacon hatte mal gesagt, nicht was wir predigen, sondern was wir tun, macht uns zu Christen. Weißt du, manchmal kommt es mir so vor, als käme es uns Christen extrem darauf an, das Richtige zu glauben und das Richtige zu denken und die richtigen Dinge zu sagen und zu beten. Und es muss sich halt auch irgendwie noch gut anfühlen. Ja, die tolle Predigt im Kinogottesdienst und der super Lobpreis. Da habe ich ja echt wieder einiges mitnehmen können heute. Die tolle Stimme der Sängerin, die hat mich echt angerührt. Angerührt. Weißt du, was mit flüssigem Beton passiert, wenn er immer nur angerührt wird? Angerührt zu werden, ist nicht schlecht. Aber nur, wenn es uns auch in Bewegung bringt. Die Straße der Berufung, die wir als Christen geführt werden, ist die Straße zu den Menschen. Der barmherzige Mann, von dem Jesus erzählt, der hat sich hergegeben. Er hat seine Zeit hergegeben. Der war ja wahrscheinlich auch nicht weniger gestresst als wir heute. Er hat auch noch sein Zeugs hergegeben. Mit Öl und Wein wurden diese Wunden gereinigt und er hat auch noch sein Fortbewegungsmittel hergegeben. Sein Esel wurde zum Krankentransport. Und schließlich hat er noch seine Kohle hergegeben. Im Gasthaus hat er schon im Vorhinein den Aufenthalt des Kranken bezahlt. Die Straße der Berufung ist die Straße des Hergebens, des Verschenkens, des Sich-Verschenkens, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten. Für mich persönlich bekam diese Straße der Berufung ein ganz konkretes Aussehen, als ich zum ersten Mal in Sao Paulo in Brasilien war und dort durch den sogenannten Boca do Lixo, den Mülleimer der Stadt, lief, so heißt dieses Stadtviertel. Ich ging mit meinem Freund Paulo dort durch die Straßen und wir sahen kleine Kinder mit abgebrochenen Autoantennen, die sie als Pfeife benutzen, um Crack zu rauchen. Wir sahen junge Frauen, besser gesagt Mädels, die ihren Körper verkaufen, für nicht mal 5 Euro ein Programm. Und wir sahen erwachsene Männer, Väter von Familien, auf einem Pappkarton neben ihrer Schnapsflasche und ihrer eigenen Scheiße schlafen. Und wir sahen das und wir haben geweint. Die Straße der Not verläuft parallel zur Straße der Berufung. Mein Freund Paolo Capellecci ist ein Beispiel und mir ein sehr großes Vorbild für diese Straße der Berufung. Er lebt in Sao Paulo mit 25 Leuten in einem Haus. Darunter ist ein Junge sein eigener Sohn, ein Mädchen ist seine Adoptivtochter, die er von einer Prostituierten adoptiert hat, weil die Mutter sie nicht mehr wollte. Und die anderen Leute, die bei ihm leben, sind ehemalige Drogenabhängige, Mörder oder Straßenkinder. Und weißt du, das hört sich ja als Predigtbeispiel immer gut an, sowas. Für Paulo und seine Frau Silvia ist es aber das Leben. Es ist ihr Leben. Wenn sie morgens aufwachen, dann sind diese 25 anderen da. Und wenn sie abends ins Bett gehen, dann sind die immer noch da. Für ihn ist es also keine Predigtgeschichte, sondern der Alltag. Und ich glaube, sowas ist damit gemeint, wenn Jesus von uns fordert, uns zu verschenken. Es gibt in deinem Umfeld sicher genügend Leute, die dich brauchen. Die sind womöglich nicht von Räubern überfallen worden und liegen am Straßenrand. Aber die sind vielleicht von Krankheit überfallen worden und liegen am Rand des Lebens. Und die sind womöglich auch nicht verwundet und haben ein blaues Auge. Aber sie haben vielleicht seelische Wunden und traurige Augen. Und die Menschen um dich herum, die sind womöglich nicht so fertig, dass du sie auf deinen Esel setzen musst, wenn du einen hättest. Aber vielleicht brauchen sie jemanden, der sie ein Stück im Leben begleitet und der für sie da ist. Worauf wartest du noch? Als Christen sind wir eine Gemeinschaft auf dem Weg der Berufung, auf dem Weg zu den Menschen, die uns so dringend brauchen. Ich komme zur vierten und letzten Straße. Die Straße der Hoffnung. Wir lesen von dieser Straße in Hebräer 13. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Christen laufen auf der Hoffnungsstraße. Diese Gemeinschaft, in der wir also jetzt unterwegs sind, die ist zwar durchaus hier auf der Erde sehr real und relevant und wichtig, und dennoch hat sie ihr Ziel woanders. Meine Gemeinde, der Jesus-Treff, von dem ich vorher schon ein bisschen erzählte, wir treffen uns immer in der Martinskirche in Stuttgart-Nord. Und wenn ich jemandem erkläre, wo diese Kirche genau ist, dann sage ich immer, naja, die ist so zwischen Uferpalast und Pragfriedhof. Auf der Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Und ich bin irgendwie dankbar dafür, dass diese Kirche da steht. So werden wir nämlich immer daran erinnert. Es gibt zwei Dinge im Leben, auf die haben wir keinen besonders großen Einfluss. Unsere Geburt und unseren Tod. Dass wir sterben, ist so ziemlich das Sicherste auf diesem Planeten. Und es wäre blöd und kurzsichtig, wenn wir uns nicht jetzt schon damit befassen würden, dass es einen Tag geben wird, an dem wir nicht mehr hier sein werden. Ich habe kürzlich von einem besonderen Grabstein gelesen. Er steht nicht in Stuttgart bei uns auf dem Pragfriedhof, sondern auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Und er gehört zum Grab von Johannes Rau, unserem Altbundespräsidenten, der im Jahr 2006 starb. Und das Ding sieht so aus. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man eine interessante Inschrift am Fuße des Steines. Da steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ein Satz aus der Bibel, der eigentlich über einen Mann gesagt wurde, der keine Hoffnung mehr hatte. Petrus. Jesus war tot. Und das Volk redete darüber, wer noch so mit diesem Jesus herumgehangen war. Und dann heißt es über Petrus, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Eigentlich ein Satz, der abstempelt, der in eine Schublade steckt und der wie ein Urteil über dem Leben des Petrus steht. Und doch, Gott drückt seinen Stempel der Hoffnung auf dieses Leben. Die Schublade des Todes bleibt nicht geschlossen und das Urteil wird durch Freispruch aufgehoben. Das ist die Hoffnung von Johannes Rau und die Hoffnung aller Christen. Wir sind mit diesem Jesus von Nazareth. Und das heißt, wir sind mit ihm im Leben wie im Sterben. Wir sind mit dem Hoffnungsträger, der den Tod besiegt hat und der deshalb die Hoffnung trägt. Spätestens also seit dem Ostermorgen sind die Christen eine Gemeinschaft der Hoffnung. Das kann uns niemand nehmen. Wir können wirklich froh und getrost in die Zukunft sehen. Denn Christen laufen auf der Straße der Hoffnung. Helmut Thielicke, der Theologe des 20. Jahrhunderts, hat das so zusammengefasst. Genau das ist das Wunder des Evangeliums. Und nicht nur wir sind auf dem Weg. Es kommt uns auch einer entgegen, der uns kennt. Ich möchte meine vier Straßen nochmal zusammenfassen. Ich und er gemeinsam auf dem Weg. Wie geht das jetzt? Wir Christen sind eine Gemeinschaft auf dem Weg. Denn Christsein ist Dynamik. Kein Standpunkt, den wir einnehmen, sondern eine Bewegung, auf die wir uns einlassen. Und vier Straßen, die es als Christ zu begehen gilt, haben wir angeschaut. Erstens die Straße der Erkenntnis. Was sind Punkte deines Lebens, an denen du Gott begegnet bist und immer noch begegnest? Weißt du, Gott möchte dich treffen. In Momenten wie diesen, aber auch in deinem Alltag. Lebe nicht deinen Glauben aus zweiter Hand, sondern erlebe Gott persönlich. Er ist da. gerade dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Zweitens, die Straße des Lernens. Als Nachfolger von Jesus sind wir herausgefordert, dazu zu lernen und verändert zu werden. Und die Hausaufgabe ist, wie kann dein Lebenseimer auf Dauer gefüllt sein? Was braucht es dazu von dir? Dritte Straße, die Straße der Berufung. Wir sind zur Barmherzigkeit berufen. Gott liebt diese Welt und er will uns gebrauchen, seine Menschen zu lieben. Die vierte Straße ist die Straße der Hoffnung. Jesus ist der Hoffnungsträger. Er trägt durch Krisen, durch Angst, durch Not und er trägt sogar durch den Tod. Es kommt uns einer entgegen, der uns kennt. Zum Schluss noch was. Ich bin bei der Vorbereitung für die Predigt über ein Gedicht des amerikanischen Poeten und vierfachen Pulitzer-Preisträgers Robert Frost gestolpert. Und ich dachte, das kann ich euch eigentlich nicht vorenthalten, wenn wir jetzt schon so übers Unterwegssein reden. Denn es handelt eigentlich auch von einer Straße, besser gesagt von zwei Straßen sogar. Das Gedicht erzählt von einem Mann, der an einen Wald kam und es gab zwei Straßen in diesen Wald hinein. Die eine war sehr breit und man konnte viele Menschen auf dieser Straße gehen sehen. Die andere, die war eher eng und kaum jemand lief auf dieser Straße. Und der Mann steht dann vor diesem Wald und muss sich entscheiden, welche dieser Straßen er nehmen würde. Er steht dort, schaut diese Straßen an und dann muss er eine Entscheidung treffen. Und das Gedicht endet dann folgendermaßen. And I chose the road less traveled. Und ich entschied mich für die weniger begangene Straße. And for me, it made all the difference. Und das machte für mich den Unterschied aus. Ich glaube, die letzte Straße, die wir als Christen gehen sollten, ist diese Road less traveled. Ich habe dafür keinen Bibelvers und keine Geschichte aus den Evangelien, die es belegt. Ich glaube, diese Geschichte, die müssen wir selber schreiben. So wie viele vor uns, die diese Straße gegangen sind. Ich denke an einen Dietrich Bonhoeffer, der es so viel einfacher gehabt hätte, wenn er den Nazis gesagt hätte, wisst ihr was, ich lasse einfach diesen Jesus beiseite, dann lasst ihr mich leben und alles geht gemütlich weiter. Er entschied sich für die weniger begangene Straße. Ich denke an einen Martin Luther King, den Pastor und Bürgerrechtler, der immer die Gewaltlosigkeit predigte. Er wurde dreimal tätlich angegriffen, überlebte mindestens ein Bombenattentat und wurde zwischen 1955 und 1968 mehr als 30 Mal inhaftiert. Schließlich kam er bei einem Attentat ums Leben. Er wählte die weniger begangene Straße. Und ich denke auch an Silvia Capellacci in Brasilien, die Frau meines Freundes Paulo. Ihr erster Sohn wurde im Alter von 14 Jahren durch einen Unfall aus dem Leben gerissen. Und die Leute haben zu ihr gesagt, sie soll jetzt mal die Arbeit mit den Armen und Bedürftigen aufhören und sich um ihre Trauer kümmern. Einige haben gesagt, sie sollte Gott lassen. Wie kann sie einem Gott vertrauen, der ihr den Sohn nimmt? Und sie machte nicht, was die Leute sagten, sondern sie ist heute Mutter in einem Familienhaus, in dem Gott ihr außer ihrer süßen Adoptivtochter noch weitere 25 Menschen anvertraut hat. Sie wählte die weniger begangene Straße. Und ich denke schließlich an dich und an mich, wie wir jeden Tag eigentlich vor diesen beiden Straßen stehen. Welche werden wir wählen? Die schöne, breite, angenehme Straße oder die weniger begangene? Ich bin eigentlich heute hier, um dich einzuladen, auf die Wege Gottes bedingungslos zu vertrauen. Und ich lade dich ein, zur Gemeinschaft der Christen voll dazuzugehören und ihre Wege zu beschreiten. Kompromisslos. Dann heißt es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr allein unter Freunden, sondern es heißt dann unterwegs mit Freunden. Und dann heißt es auch nicht mehr, kennst du zu viele Leute, sondern heißt es, kennst du die Wege Gottes mit seinen Leuten. Ich würde gern beten und uns zu Beginn vielleicht eine Minute der Stille gönnen, indem wir nochmal sacken lassen, was Gott gesprochen hat. Gott, es gibt keinen Weg, den du nicht schon gegangen bist, den wir dir hinterherlaufen können. Ich danke dir für die vielen lieben Menschen jetzt hier in der City Church. Ich danke dir für unsere gemeinsame Zeit, die wir auf dem Weg sind. Ich danke dir auch für die Verbindung mit allen anderen Christen auf der ganzen Welt. Und bitte dich jetzt für uns an diesem Morgen, dass wir es durchbuchstabieren können, was es heißt, auf deinen Wegen zu gehen, unterwegs zu sein und deine Straßen zu laufen. Und ich bitte dich ganz besonders für diesen Sommer jetzt, für die Sommerpause, dass wir in den kommenden Wochen nah bei dir bleiben, dass wir die Straße der Barmherzigkeit laufen, wenn sich die Gelegenheit ergibt und wir unseren Nachbarn und Freunden helfen können. Und ich bitte dich auch, dass wir als Gemeinde und Gemeinschaft immer Lernende bleiben und immer mehr dazulernen, was es heißt, dir zu folgen. Wir freuen uns, Gott, auf diesen Sommer, der jetzt vor uns steht, der bisher noch nicht so aussieht, als wäre er einer, aber du kannst ihn zu dem machen. Schließlich ist Sommer auch nicht das Wetter, sondern was in uns passiert. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.